wenn sich ein Mensch Politik antut, noch dazu, damals gab es noch kein Social Media, damals gab es noch nicht die Form von Verfolgung, die wir heute kennen. Wer sich das antut, hat wirklich allen Respekt verdient. Ich hätte das nicht gewollt. Und für uns ist eigentlich nicht so sehr wichtig, welche neue Technik gibt es da, welchen Prozess in meinem Unternehmen kann ich mit KI machen und welchen nicht, sondern für mich ist eigentlich wichtig, wie können wir diese Arbeitswelt, die sich verändern wird, mit beeinflussen. Naja, also man kriegt natürlich eine Menge mit. Man kriegt mit, was Herr Kühne anstellt. Also es gibt ja auch viele wirtschaftliche Tätigkeiten in Hamburg, die man beobachtet. Also man kriegt viel mit, aber die Stadt als solches, habe ich so das Gefühl, das habe ich noch vor mir, die zu entdecken. Ich bin ja jetzt 35 Jahre hier, das ist ja kein Wort, ne?
Ja.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist die Gründerin und Chefredakteurin des Wirtschaftsmagazins Brand 1, Gabriele Fischer. Moin, moin.
Moin, moin.
Sie sind 1953 in Karlsruhe geboren und aufgewachsen. Nach einem Studium der Politik, Soziologie und Germanistik und dem Besuch der Henri-Nann-Journalistenschule in Hamburg waren Sie einige Jahre beim Manager-Magazin der Spiegel-Gruppe tätig und haben dort Ende der 90er das Tochtermagazin Econi herausgegeben, aus dem kurze Zeit später das Wirtschaftsmagazin Brand 1 hervorging. Sie sind verheiratet und leben in Hamburg-Eimsbüttel. Ihre Heimatstadt Karlsruhe wurde nach deren Gründer Markgraf Karl III. Wilhelm von Baden-Durlach benannt und bedeutet Karls Ruhe oder Karls Friede. Der Legende nach soll er dort in einem Wald eingeschlafen sein und im Traum den Auftrag erhalten haben, eine neue Stadt zu gründen. Wann und wie haben Sie sich zuletzt einen Tag Ruhe gegönnt und vor allen Dingen wo?
Also, ich glaube, im Urlaub. Wir waren dieses Jahr im Urlaub an der Aller in einem wunderschönen, wie nennt man das, Containerwohnwagen ähnlichem Haus. Und das war ganz schön.
So ein Tiny House wahrscheinlich?
Nee, es war erfreulicherweise nicht so tiny, weil mein Mann und ich haben eine Wochenende-Ehe und wenn wir dann eine Woche lang aufeinander sind, ist tiny keine gute Idee, ist zu klein.
Okay, aber warum fährt man an die Aller?
Ist eine gute Frage.
Ja.
Ist eine sehr gute Frage. Wir suchen uns was in Deutschland aus im Sommer und wir suchen uns Häuser aus, die uns in irgendeiner Form anziehen. Und dieses war wirklich ein sehr schönes Gebäude, also ein Stahlbau, weiß nicht, wie man das nennt, ist egal. Also auf jeden Fall war es direkt am Wasser und es hatte eine ganze verglaste Seite und man konnte direkt auf die Wiese gegenüber sehen und seitdem weiß ich sehr viel mehr über Kühe, weil diese Kuhherde, die war sozusagen unser Urlaubsbegleiter.
Sie haben sie aber nicht nachts umgeschmissen, wenn die geschlafen haben?
Nee, so wir haben sie nicht umgeschmissen, aber man hätte auch über die Aller schwimmen müssen, das war dann doch ein bisschen frisch, aber wir haben sehr gut wohl beobachtet und ich habe dort zum ersten Mal gesehen, wie eine Kuh einen Bullen bestiegen hat.
Oh.
Ja. Die beiden hatten offensichtlich ein Verhältnis, aber irgendwie hat er nicht so wie sie und so.
Und dann war sie ganz schön sauer.
Und dann hat sie ihn bestiegen.
So. Gibt es denn in Hamburg einen besonderen Ort, wo Sie gerne zur Ruhe kommen?
Ich komme am ehesten zur Ruhe, wenn ich laufe und dann laufe ich durch meine Gegend und gucke, was so da ist. Oder aber ich treffe mich mit Freunden in einem Café oder zum Essen oder so. Das ist eigentlich eher Ruhe. Oder in meiner Wohnung. Ich habe eine Wohnung mit einem Balkon und da sitze ich auch gerne und denke so vor mich hin. Aber ansonsten ist Ruhe eigentlich gar nicht so sehr mein Hauptthema.
Okay. Naja, über die Unruhe in Ihrem Leben kommen wir ja später noch ein bisschen zu sprechen. Wie ist denn das mit dem Laufen? Wie oft machen Sie das? Also Joggen?
Nee, Joggen tue ich nicht.
Nein?
Nein.
Sie gehen spazieren?
Ich gehe spazieren.
Aber bei Laufen ging ich von schnelleren Bewegungen aus.
Nein, keine schnelleren. Jeden Morgen bin ich eine halbe Stunde auf dem Crosstrainer und sorge dafür, dass das noch ein bisschen hält. Mhm. Und mache auch ein bisschen Krafttraining. Das ist sozusagen mein Pflichtprogramm. Und dann spaziere ich eher, als dass ich jogge. Nein, nein.
Okay. Und kann man denn da völlig gedankenverloren durch die eigene Hut laufen oder wird man immer wieder unterbrochen und aus seinen eigenen Gedanken rausgerissen? Und sind Sie offen dafür, für Nachbarschaftsgespräche und so weiter?
Also die Ecke, in der ich wohne, hat sehr freundliche Nachbarschaftsbeziehungen, aber ich habe nicht so viele Gespräche, weil ich bin zu selten da. Ne? Ich arbeite in Bahnfeld und dann bin ich morgens und abends dort oder aber wenn ich einen Heimtag habe. Ich habe da nicht so viele. Ich rede viel mit den Leuten auf dem Markt, mit den Leuten in den Geschäften, die mich nun auch nach 35 Jahren kennen. Aber das ist auch, nein, ich denke so vor mich hin. Ich überlege, wie eine Geschichte laufen könnte, was mich alles verwundert und das ist viel. Ich beobachte, gucke, mein Gott, da hat schon wieder ein Geschäft eröffnet. Das ist ja seltsam. Das ist jetzt der fünfte, der hintereinander kommt und die vier davor haben Pleite gemacht. Was treibt den? Warum macht der das?
Warum glaubt er besser zu sein?
Ja. Ja, das sind so Sachen, die mich dann beschäftigen.
So, wir gucken mir jetzt mal, auf welchen Markt Sie am liebsten gehen. Wir sind nämlich jetzt bei den Hamburger Lieblingen. Das ist unsere Schnellfragerunde. Welches ist Ihr Lieblingscafé in Hamburg?
Es war lange das TH2, das bei mir an der Ecke in der Isestraße war, das leider Corona nicht überlebt hat. Mhm. Und nun gehe ich gerne in Savory Bistro. Das ist ein Stück weiter die Straße hoch.
Welches ist Ihr Lieblingsmarkt in Hamburg?
Der Isemarkt.
Welches ist Ihre Lieblingsbuchhandlung?
Auch nur wenige Meter entfernt, Stories. Ich kenne die Adresse nicht, aber es ist in diesem Straßenbahngelände. Ne? Mhm.
Straßenbahnring.
Straßenbahnring, ja.
Welches ist Ihr Lieblingsmuseum in Hamburg?
Die Deichtorhallen, das ist das
Einzige. Und dann wollen wir noch das Lieblingstheater wissen.
Thalia.
Sehr schön. Ja. Wie oft geht's da hin? Wie oft können Sie Ihre Liebe ausleben? Eher einmal im Jahr oder vielleicht auch viermal im Jahr?
Na, eher einmal im Jahr noch, weil, wie gesagt, wenn Sie, ich bin mit meinem Mann in erster Linie freitags zusammen und freitags machen wir dann lieber uns beide als Theater und nicht andere.
Drama oder Komödie?
Komödie, mittlerweile. Also wir sind im 50. Jahr, da ist wäre das Drama dann ein Trennungsgrund, würde ich mal sagen, weil viel kann da nicht mehr kommen. Nein, wir sind in der Komödie und dann schaffen wir das einfach nicht. Aber ich hoffe sehr, dass ich irgendwann dafür Zeit habe und dann wäre Thalia mein bevorzugter Ort.
Wir gehen mal ganz kurz wieder nach Karlsruhe. Mhm. Ihre Eltern sollen sich einig gewesen sein, dass Sie auf gar keinen Fall in Karlsruhe studieren sollten. Nee. Warum und wie muss ich mir das eigentlich noch damals die Diskussion am Elterntisch oder Wohnzimmertisch vorstellen, wo wer wie studiert? Weil das wissen die jungen Leute, die sind alle eher selbstbestimmt wahrscheinlich.
Naja, ich bin ja, wie Sie vorhin schon festgestellt haben, eine andere Generation. Ich bin, das war Ende der 60er Jahre und meine Eltern wollten nicht, dass ich in Karlsruhe studiere, sondern sie wollten auf keinen Fall, dass ich in Berlin studiere. Ah. Da waren wir uns sehr, weil Ende der 60er, wir wissen, Studentenbewegung auf gar keinen Fall Berlin. Und deswegen bin ich dann nach Freiburg gegangen.
Mhm. Und das ist gar keine schlechte Alternative.
Das ist überhaupt keine schlechte Alternative.
Weil einfach, damals war da auch schon irgendwie sehr viel Sonne, ne?
Es war schon sehr viel Sonne. Es hatte einen sehr hohen Freizeitwert. Mhm. Also Freiburg ist doch schon eine Stadt mit Bergen für Skifahren und sowas. Alles bis schnell in der Schweiz, bis schnell überall. Also die Studenten dort suchten alle verzweifelt nach einer Möglichkeit, dort länger zu bleiben. Und einer unserer Kommilitonen hat sich dann um ein Bürgermeisteramt beworben. Das war eine der wenigen Jobs, die es damals schon gab. Und er ist Bürgermeister geworden.
Ah, okay. Wäre für Sie so eine politische Karriere denn auch irgendwann interessant gewesen? Ich sag mal, Wirtschaft und Politik liegen ja sehr nah beieinander.
Ich habe ja mit Wirtschaft gar nichts zu tun. Ich habe ja Politik studiert.
Ja. Und, naja, aber ich sag mal, Sie umgeben sich sehr viel mit
ich umgebe
Wirtschaft
mich, ich
und
habe
dem
mich,
Funktionieren
ich bin dann,
und Gelingen von Wirtschaft.
Ja, ich bin dann da später gelandet, aber ursprünglich habe ich Politik studiert und ich war 5 Jahre Lokaljournalistin und da habe ich mehr über Politik gelernt als in meinem 5 Jahren Studium und muss sagen, danach war für mich klar, ich würde das nicht wollen. Also ich finde das in hohem Maße bewunderungswürdig, wenn sich ein Mensch Politik antut, noch dazu, damals gab es noch kein Social Media, damals gab es noch nicht die Form von Verfolgung, die wir heute kennen.
Ja.
Wer sich das antut, hat wirklich allen Respekt verdient. Ich hätte das nicht gewollt.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Sie sind dann zur Henry-Nannen-Schule gegangen, hier in Hamburg. Warum wurden Sie dort genommen? Also was waren damals schon Ihre Stärken? Denn man musste ja schon einen recht komplizierten Eignungstest bestehen und das war schon ein ganz schönes Aussieben. Wahrscheinlich anders als heute. Ist wahrscheinlich immer noch schwierig, dahin zu kommen, aber ich glaube, damals war es so richtig schwierig.
Es war richtig schwierig, weil es war der allererste Jahrgang. Es hatten sich sehr viele Menschen auf etwas beworben, was man überhaupt nicht einschätzen konnte, weil die Schule gab es noch nicht und der Schulleiter war ein kleines bisschen damals umstritten. Naja, also jedenfalls, ich hatte mich beworben. Ich bin am Ende, glaube ich, aus zwei Gründen genommen worden. Zum einen hatte ich eine Reportage gemacht, die auch nicht, also ich hatte mich mit dem, wir mussten über den Hafen schreiben. Mhm. Überraschung, Überraschung, wir mussten über den Hafen schreiben und ich war irgendwie an die Gewerkschaften geraten und hatte mit denen darüber geredet, wie sie es schaffen, die ausländischen Matrosen einigermaßen zu schützen und zu bewahren und welche Prozesse das alles ist. Das fand ich so aufregend, dass ich die Zeit vergessen habe. Mhm. Also bin ich in letzter Sekunde dann in den Ort gestürzt, wo man schreiben sollte und habe eine Reportage abgegeben, die auf der einen Seite nicht so sauber war, wie ich das eigentlich gewohnt bin, auf der anderen Seite eben ein Thema wirklich aufgerissen hat, das sehr spannend war. Das war der eine Grund. Und in der mündlichen Prüfung bin ich durchgekommen, weil Henry Nann damals in der Jury war und der interessierte sich vor allem dafür, dass ich nach meinem Studium 2 Jahre lang Autos vermietet habe. Und Autovermietung kannte er, weil er schon mal Kunde war und viel Kunde war. Und so haben wir uns eine halbe Stunde eigentlich, abgesehen von allen, die neben uns waren und auch gerne geredet hatten, über Autovermietung unterhalten und wie das alles so ist und so. Und ich glaube, dann hat er den Daumen für mich gehoben, weil ich hatte schon mal richtig was vom Leben kennengelernt.
Wie haben Sie denn Hamburg damals erlebt? Ich sag mal, Karlsruhe und Freiburg waren auch damals schon etwas beschaulicher als Hamburg. Aber wie sah Hamburg damals aus, Anfang der 70er?
Ich habe ja ein bisschen Norddeutschland für Anfänger gemacht und war vorher in Bremen. Es tut mir leid, es ist, wie es ist.
Nur das macht ja nichts. Nein, genau. Ich schätze Bremen sehr, ehrlich gesagt.
Ich auch, mein Mann lebt dort immer noch. Also kam ich von Bremen nach Hamburg und muss sagen, in der Anfangszeit zu der Schulzeit, da hatte ich auch nur ein Zimmer unter der Woche und lebte nicht fest dort. Fand ich das eine, also die Schule war ja in der Nähe von Pöseldorf, ich fand das eine furchtbar arrogante, nach außen gewandte Stadt. Sie kommen von Bremen, ne, wo man den Porsche in der Garage parkt und auf gar keinen Fall damit gesehen werden will. Und dann kommen sie nach Pöseldorf und haben so das Gefühl, hier sind nur diese ganzen Neureichen. Also ich war ein kleines bisschen befremdet und hatte das Gefühl, das ist nicht mein Ort. Ich bin 5 Jahre später, ich war dann 1,5 Jahre auf der Schule, dann war ich 5 Jahre in der Lokalzeitung, wie beschrieben. Und ich bin dann zurückgekommen und habe mich dann sehr, sehr viel mehr mit dieser Stadt arrangiert und bin jetzt seit 35 Jahren hier und sehr glücklich hier. Also.
Und was war Hamburg für Sie am Anfang? War das einfach erstmal nur Hafen? War das irgendwie auch so dieses ganze Verruchte, also aus der, ich sag mal, südlichen Provinz heraus beobachtet, war die Reeperbahn ja schon ein sehr wilder Bezirk.
Sie hatten große Konkurrenz, weil ich war auf der Gruner und Jahr Journalistenschule 1. Jahrgang. Da gab es jede Menge Ärger, jede Menge Skandal, jede Menge Auseinandersetzung, Streit. Wir waren so beschäftigt, dass wenn wir dann abends irgendwo ein Trinken gegangen sind und egal wo, ob im Hafenviertel oder in irgendeiner anderen Ecke, haben wir uns vor allen Dingen für die Leute interessiert, für die Versuche, unser Rückgrat zu retten, für die Versuche, uns gegen die Leute durchzusetzen, von denen wir glaubten, dass sie uns was wollen. Also wir waren viel zu sehr mit uns selber beschäftigt, als dass wir viel mehr sahen als, boah, ey, ist schon auch eine schöne Stadt.
Wie haben Sie denn damals so entspannt? Ging man da in Kneipen? Haben Sie Live-Musik genossen? Oder was war so Ihr Hamburg im Entertainment-Bereich?
Ich glaube, wir waren, also Kneipen auf jeden Fall, essen gehen, reden, durchreden, Nächte durchreden, draußen sitzen. Wir waren nicht so viel unterwegs, eigentlich nur, wenn man darüber schreiben sollte. Diese Schule hat einem ja auch Aufgaben gegeben oder sie waren in Redaktion und mussten über irgendwas schreiben. Das gehört übrigens zu den Vor- und Nachteilen von Journalisten. Entweder sind sie Theaterjournalisten, dann sind sie unaufhörlich im Theater, oder aber sie sind Journalisten für andere Themen, dann sind sie auf Veranstaltungen und heilfroh, wenn sie mal nicht auf Veranstaltungen sind. Also von daher kriegt man vom Kulturleben einer Stadt zu wenig mit. Aber das ist der einzige Grund, weshalb man sich darauf freut, wenn es irgendwann mal weniger ist, was es aber bisher nicht ist.
Jetzt sagen Sie selber, Sie sind schon ein paar Jährchen hier. Wann hatten Sie so das Gefühl, Hamburg ist Heimat? Wann hat sich das so eingestellt?
Ich glaube, ziemlich bald, nachdem ich in meine Wohnung gezogen bin. Ich habe die ersten zwei Jahre...
Wann war das?
91. Ich habe die ersten zwei Jahre mit meiner Freundin und ihrer Tochter zusammen gewohnt in der Bundesstraße.
Und auch Eimsbüttel.
Auch Eimsbüttel, ja. Aber die Bundesstraße ist so eine Straße, also unsere Wohnung war groß und schön, aber hatte einen Nachteil, man konnte nur einmal im Jahr die Fenster öffnen. Und das war, wenn Marathon war. Mhm. Alle anderen Zeiten konnten sie sich vergiften, wenn sie am Fenster standen. Sie konnten es aber auch lassen. Mhm. Und die einzige Chance war, in so einen Schacht ein Fenster zu öffnen. Und nach hinten raus ging es auch noch so einigermaßen. Aber es war auf jeden Fall eine schöne Wohnung und auch eine hochwichtige und interessante Zeit, aber es war auch, ich war froh, als ich dann meine Wohnung gefunden hatte in der Isestraße und als ich die eingerichtet hatte, hatte ich zum ersten Mal tatsächlich meinen Ort. Also ich habe vorher mit meinem Mann zusammen gewohnt in Bremen. Wir hatten uns damals auch getrennt für zwei Jahre, wir waren ein bisschen über Kreuz. Und dann habe ich also meine Wohnung eingerichtet und das ist mein Ort. Und das, danach war ich
Und Ihr Mann kommt jetzt immer so zu Besuch?
Nee, mein Mann und ich, wir haben uns ein Jahr später versöhnt. Wir hatten uns 89 getrennt, 91, als ich die Wohnung damals übernommen habe, schon wieder angenähert. Nun sind wir seit vielen, vielen Jahren ein glückliches Paar. Und ich glaube, ohne die Trennung werden wir es nicht.
Ja.
Aber nein, er kommt. Wir sehen uns am Wochenende, aber sonst nicht. Ich fahre mal hin, er kommt mal her.
Jetzt haben Sie ja Politik studiert. Wie war denn das politische Hamburg damals?
Das ist eine Frage, die ich ganz peinlich finde, weil ich weiß es nicht.
Okay, aber die Frage ist dann ja nicht peinlich.
Nee, meine nicht vorhandene Antwort ist, genau, die mich peinlich berührt, weil ich...
Wann sind Sie denn in die Beobachtung der Hamburger Politik eingestiegen oder bis heute nicht?
Bis heute...
Den Bürgermeister kennen Sie.
Den Bürgermeister kenne ich. Vieles, was so ist. Ich lese nicht das Abendblatt, aber ich lese einen Hamburger Newsletter.
Wir lesen ja die Zeit. Wir lesen ja hier die Zeit.
Ihr lest hier die Zeit, ich weiß, die lese ich auch. Müsst ihr oder wollt ihr?
Nee, wollen wir natürlich. Wir arbeiten sehr gerne mit der Zeitelfvertiefung zusammen.
Und also man kriegt natürlich eine Menge mit. Man kriegt mit, was Herr Kühne anstellt. Also es gibt ja auch viele wirtschaftliche Tätigkeiten in Hamburg, die man beobachtet. Also man kriegt viel mit. Aber die Stadt als solches, habe ich so das Gefühl, das habe ich noch vor mir, die zu entdecken. Ich bin ja jetzt 35 Jahre hier, das ist ja kein Wort. Ne?
Ja, das ist ja noch am Anfang. Was können Sie sich denn vorstellen, was Sie besonders reizen würde, wenn Sie ein bisschen mehr Tagesfreizeit haben? Wo möchten Sie sich noch ein bisschen mehr reinschmeißen? Also Hamburg steht ja doch für vieles und wenn man die unterschiedlichen Senatorinnen befragt, dann sagt der Sportsenator, Hamburg ist eine Sportstadt und der Kultursenator sagt, Hamburg ist eine Kulturstadt. Was ist es für Sie?
Also sicherlich Sport für mich nicht das, was mich jetzt in unterschiedliche Richtungen ziehen würde. Ich bin in der Redaktion von HSV und St. Pauli umgeben und das ist dann auch genug. Aber Kultur würde mich schon mehr interessieren. Ich glaube, dass ich vieles, also sagen wir mal so, wenn ich in andere Städte fahre, dann lassen wir uns gerne treiben. Also wir wohnen irgendwo, wo es interessant sein soll und setzen uns auf den Platz und gucken uns Leute an und lassen uns treiben. Ich glaube, sowas würde ich hier auch machen und komme viel zu selten dazu. Weil wenn ich das tue, geht sofort los, guck mal da hinten und da könnte dieses sein. Also ich kann nicht so belanglos treiben lassen, wie ich das, was weiß ich, in Paris oder in Florenz oder sonst irgendwo habe tun können, wenn wir dort waren. Das würde ich tun und dann würde ich mich natürlich auch in Museen treiben lassen. Ich würde wahrscheinlich mehr ins Theater und ins Kino gehen und gucken. Menschen gucken. Menschen gucken finde ich ehrlich gesagt immer noch viel.
Ich finde es ein sehr, sehr schöner Zeitvertreib. Es ist sehr beruhigend, teilweise auch aufregend.
Ja.
Und weil die Neugier treibt einen dazu, möglicherweise Geschichten zu entwickeln über die Leute.
Genau.
Und noch spannender ist es, die Leute dann anzusprechen vielleicht. Nun mache ich das nicht jeden Tag, aber zwischendurch lernt man ja Leute auch kennen, wenn man sie beobachtet, weil sie am Nebentisch sitzen, wie auch immer.
Ja. Also das finde ich, finde Menschen immer noch.
Können Sie das heute
noch,
hier in Hamburg auch machen?
Was jetzt?
Dieses Beobachten, ja, dieses relativ ziellos durch die Gegend gucken?
Also wenn ich denn tatsächlich mal mich von allem so freimache oder wenn ich versuche zu entspannen, dann tue ich das immer noch sehr gerne. Und ich komme leicht mit Leuten ins Gespräch. Von daher fährt man da auch viel oder lebt da auch viel. Ich finde auch tatsächlich in der Ecke zu wohnen, wo du die Frau in der Reinigung und da und dort kennst und über die Jahre auch einen Teil von ihrem Leben mitgekriegt hast. Ja, war sie mal irgendwann krank, dann ist dieses. Das sind ja alles Leute, Menschen, die zu einem gehören und die dann im Ernst auch eine Stadt prägen. Mehr fast noch als Architektur.
Gibt es sowas wie eine Stammkneipe oder ein Stammrestaurant, wo Sie einfach irgendwann hingehen und sagen, Mensch, ich habe Hunger oder Durst und wahrscheinlich werden da Leute sitzen, die ich kenne und kommen mit denen dann irgendwie durch den
Abend? Das habe ich nicht. Das war ein bisschen das TH2, ja, weil das halt nahe war und so ums Eck fiel. Ich habe bei mir ums Eck natürlich die Brücke, der wir alle eine gute Zukunft wünschen, die ja wieder mal ein bisschen strauchelt. Ich habe das UNO, wo ich auch die Leute schon von der ersten Zeit her kenne. Aber da treffe ich mich dann eher mit Freunden und Kollegen oder was einem so einfällt.
Als ich nach Hamburg gekommen bin vor 29 Jahren, hatte ich mir fest vorgenommen zu rudern, weil ich das sehr hanseatisch empfand.
Super.
Und weil ich keine Jacketts mit goldenen Knöpfen tragen wollte, um als Hanseat anerkannt zu werden. Ich habe bis heute nicht einen Paddel in der Hand gehabt. Haben Sie sich sowas vorgenommen, irgendeine hanseatische Attitüde? Oder hat es Sie ohne diese Absicht irgendwie ereilt, wo Sie sagen, da bin ich Hanseatin?
Nee.
Gar nicht.
Gar nicht. Ich habe noch nicht mal, also mein Mann, wie gesagt, ist jetzt seit 50 Jahren in Bremen und der ist dort Gutachter und sehr auch mit der Stadt und der Architektur verhaftet. Aber wir wissen beide, dass um Bremer zu werden, du drei Generationen brauchst. Da wir keine Kinder haben, werden wir das nicht mehr erleben. Alles wird gut. Und ich habe noch nicht mal die Idee. Ich bin nicht sehr in Städten. Ich habe auch nicht so eine enge Beziehung zu Karlsruhe. Meine Mutter ist dann später in Heidelberg gewesen, finde ich eine lustige Stadt. Mein Bruder hat da auch mal studiert. Und dann gucke ich mir das so an. Aber ich habe keine engen Bindungen an Städte. Ich habe sehr enge Bindungen an Menschen.
Ja. Wie sieht's denn mit Veranstaltungen aus? Die Hamburgerinnen und Hamburger lieben ja offensichtlich den Hafengeburtstag, ja, den Dom,
also,
oder stehen beim Marathon an der Straßenseite, konnte ich ehrlich gesagt für mich nie so richtig entwickeln. Wie ist es bei Ihnen wahrscheinlich?
Also
auch
Marathon
nicht?
Haben wir natürlich in der Bundesstraße.
Da durften Sie das Fenster aufmachen.
Ja, das haben wir natürlich auch geguckt, wie Sie da hinten hinhecheln, aber. Aber sonst ist das nicht meine Welt. Nein, ich war noch nie im Hafengeburtstag. Ich habe den Dom noch nie besucht. Ich habe da eher Angst vor.
Nicht einmal wilde Maus gefahren? Heieiei. Aber das könnte man sich ja vielleicht doch nochmal vornehmen.
Sie? Haben Sie schon?
Ja, du, also ich war da überall schon. Was mir tatsächlich fehlt, ist, den Michelturm zu besteigen. Gibt's bei Ihnen denn so eine Sehenswürdigkeit? Ich bin auch erst nach 8 Jahren das erste Mal zum Roten Bus durch die Gegend gefahren.
Ah, okay.
Fehlt Ihnen da noch was auf der Liste?
Also der Michel fehlt mir auch. Ich finde Treppensteigen eher anstrengend. den roten Bus hatten wir noch nicht, aber wir haben Freunde aus Wien, die uns ab und zu besuchen und mit denen haben wir die Hafenrundfahrt gemacht und solche Geschichten, das schon.
Ja, Hafenrundfahrt, da kann ich reichlich von machen. Also okay. Zweimal im Jahr mit Barkassenmeier durch den Hafen fahren, finde ich schon eine großartige Geschichte.
Okay.
Wird mir nie langweilig, weil immer irgendwie anders.
Mhm. Das verstehe ich auch.
Was auch immer anders ist, sind die Fragen der anderen Leute. Wir wollen da jetzt mal reinhören, was wir für Fragen bekommen haben.
Moin Frau Fischer, hier spricht Alexander Limonakis. Ich bin der Pressesprecher des Präsidenten der Uni Hamburg. Ich habe Germanistik und Literaturwissenschaften studiert und natürlich von einigen meiner LieblingsautorInnen gleich mehrere Werke gelesen. Folgende Frage habe ich an Sie. Von welcher Autorin oder von welchem Autor haben Sie mehr als 2 Bücher gelesen?
Wenn Sie mir jetzt sagen, wie der Autor von Gab und wie er die Welt sah, mein Namensgedächtnis an Desaster.
John Irving.
Genau, von dem habe ich, glaube ich, mindestens 5, 6, 7. Dann wurde er mir ein kleines bisschen zu esoterisch.
Und ja.
Dann haben wir uns getrennt.
Ja.
Aber die ersten Jahre Gab und wie er die Welt sah, war für mich damals wirklich eine Art von Offenbarung, weil so über ein über Katastrophen zu erzählen, das fand ich schon groß.
Flüchten Sie sich denn gerne in Romanwelten oder dürfen es eigentlich tendenziell jetzt immer eher Sachbücher sein, weil sie der Arbeit auch ein bisschen dienen?
Nee. Also wenn ich denn tatsächlich in Urlaub bin, dann Romane und Krimis und alles, was mich irgendwo hinträgt, aber Sachbücher unterm Jahr und da ist genug Zeit.
Ja, wir kriegen die nächste Frage.
Liebe Frau Fischer, schön, dass wir uns auf diesem Wege wiederhören. Hier spricht Jochen Spätmann, Vorstandsvorsitzender der Versammlung Ehrbare Kaufleute zu Hamburg und Gesellschafter der Lauren Spätmann Holding, zu der so schöne Themenmarken wie Messmer, Milford und Nono Behrens gehören. Gerne wüsste ich von Ihnen, zu welchen Anlässen Sie gerne Tee trinken und welche Sorte Sie am liebsten mögen. Beste Grüße und bis bald.
Das ist jetzt wahrscheinlich für jemanden, der mit Tee handelt, echt enttäuschend, weil ich trinke jeden Tag Tee, aber am liebsten eine Mischung aus Fenchel und Kamille. Und ich glaube, das ist für einen Teetrinker...
Stellen Sie die selber her, die Mischung, oder gibt es sie im Teebeutel fertig?
Nee, die mache ich zwei Beutel.
Ja.
Nehme zwei Beutel, hänge sie zusammen rein, mache heißes Wasser drüber.
Ja, aber das kann ja für einen Teeproduzenten bedeuten, Mensch, da habe ich doch noch eine Marktlücke entdeckt. Das, ja, das machen
dass
wir
man das mischen
und,
kann, ja.
Und nennen die Marke dann Brand 1 oder so. Okay, wie viele Tassen Tee dürfen es sein am Tag?
Eine.
Eine und Kaffee?
Auch eine.
Ja?
Ja.
Und dann Wasser?
Und der Rest Wasser, ja.
Okay.
Also Kaffee, eine ist nicht ganz richtig. Wenn ich Mittagessen gehe oder abends essen gehe, nehme ich danach gerne einen Espresso noch. Aber also da könnten es auch mal drei werden, aber eher eine. Und beim Tee ist es tatsächlich so am Nachmittag eine Zeit.
Sie, um mal in Richtung Arbeit zu kommen, als Kind und Jugendliche heißt es, wollten Sie Schauspielerin werden. Was hat Sie davon abgehalten?
Realismus, schierer Realismus.
Sie können also besser schreiben als spielen.
Ich wollte eigentlich nur Schauspielerin werden. Erstens, weil es meine Eltern ärgerte und weil ich mich damit immer in so kleine Traumwelten zurückziehen konnte. Das war das.
Gab es denn Vorbilder damals? Also wo Sie gesagt haben, ach, ich will so werden wie Hildegard Knef oder?
Nee, das gab es sicher nicht. Ich wollte, glaube ich, nur einfach in meiner Traumwelt bleiben und nicht so viel mit den Realitäten meiner Eltern zu tun haben.
Okay. Gucken Sie heute anders auf den Schauspielberuf? Also schauen Sie sich Filme an und sehen da vielleicht sich selber auch nochmal in so einem Film? Oder hat das wirklich nur was mit den Tagesflüchten zu tun gehabt?
Es waren nur die Tagesflüchte, aber die Liebe zum Film und die Liebe zu Geschichten, die, von denen ich ja nun auch lebe, die ist eigentlich geblieben über die Zeit. Jede Form von Geschichten und manche, die man sich selber ausdenkt. Also wenn man, was Sie vorhin sagten, wenn man Leute sieht und mit denen ins Gespräch kommt und sich dann überlegt, was davor und was danach war und sowas alles. Mhm. Das ist, glaube ich, schon, was sehr zu mir gehört. Die Namen von Schauspielern aus der Zeit habe ich eigentlich nicht so präsent. Manchmal gucke ich, wenn Filme aus der Zeit kommen, dann denke ich, ach guck, das hast du auch gesehen, aber
Wir haben schon einen großen Namen, der den Ruf der Hamburger Medienstadt begründet hat, schon gehört. Henry Nann hat eine größere Rolle in ihrem Leben gespielt. Da gibt's noch viele andere, die in den 60er, 70er, 80er Jahren hier viele tolle Unternehmungen aufgebaut haben. Wie, jetzt haben Sie zumindest seit Anfang der 90er das relativ aktiv ja mit begleitet bzw. beobachten können. Wie sehen Sie denn so die Entwicklung der Medienstadt Hamburg? Ist es noch eine Medienstadt?
Ich bin gekommen und viele sind gegangen.
Es lag aber jetzt nicht an Ihnen, oder?
Nein, es lag nicht an mir. Ich hatte nichts damit zu tun, aber ich musste, durfte, sollte es beobachten. Und ich bin da immer so, möchte nicht so gerne, dass nur weil Axel Springer hier nicht mehr ist, es keine Medienstadt ist. Aber wir haben Gruner und Jahr natürlich sich zerlegen sehen. Wir haben glücklicherweise noch die Zeit und den Spiegel, was großartig ist. Wir haben auch noch Brand 1. Und es gibt daneben auch viele, viele andere Formen von Medien. Es gibt ja nicht nur gedruckte Medien. Aber ich empfinde es, ich weiß gar nicht, wie das ist in einer Medienstadt. Als ich gekommen bin, waren wir dringend auf Unterstützung angewiesen, dieser Medienstadt. Das ist also 25 Jahre her. Und damals haben wir gelernt, dass es zumindest kein Interesse der Stadt an neuen Medien gab. Und der Versuch, damals zu fragen, ob man irgendwelche Unterstützung kriegen konnte, scheiterte kläglich. Und wir haben damals überlegt, ob wir nach Berlin gingen, weil die uns angeboten hatten, uns zu unterstützen. Aber das ist, wenn sie einen Mann in Bremen haben, noch komplizierter. Also von daher habe ich davon Abstand genommen. Aber ich weiß es nicht. Also wir sind natürlich bei Next Media, wir sind natürlich in den ganzen Kreisen, die es dafür gibt. Aber ich weiß nicht, wie fühlt sich eine Medienstadt an? Die müssten das wissen.
Ach, ich muss das gar nicht wissen so richtig. Ich habe das ja auch nur von außen betrachtet. Ne? Mhm. Ob das jetzt Henry Nann ist, Gerd Pucerius, Theo Sommer. Und das waren für mich, der auch schon sehr früh mit Journalismus in Berührung gekommen ist, natürlich große echt Namen, Menschen, ja, die man irgendwie sehr, sehr respektiert hat. Ganz gleich, in welche Richtung die manchmal argumentiert haben. Und ich habe aber tatsächlich auch den Eindruck, dass die Medien anders als andere Bereiche hier in Hamburg eher weniger gepflegt werden. Also weniger für die Ansiedlung gemacht wird und weniger auch fürs Halten. Ich glaube, dass Springer beispielsweise relativ geräuschlos die Stadt hier verlassen konnte, wo nun immerhin alles entstanden ist, was die so gemacht haben.
Ja, ja.
Nicht viel Gutes, aber doch einige Sachen, die irgendwie auch einen gewissen Wert haben. Und ich weiß gar nicht, wie das heute aussieht, irgendwie, ob da noch viel gemacht wird. Ich meine, wir haben mit der OMR haben wir einfach eine ganz tolle Austauschplattform. Wie digital sind Sie denn? Treiben Sie sich auch auf der OMR rum?
Ich mich persönlich nicht.
Oder ist Ihnen
nicht,
das alles zu sehr Hafengeburtstag?
Ja, und es ist mir persönlich zu sehr Hafengeburtstag, aber meine jüngeren Kollegen sind da natürlich auch. Also wir sind digital, indem wir alles das machen, was alle machen. Wir haben Podcasts, wir haben eine App, wir haben all das, was wir haben, aber wir sind nicht wie OMR eigentlich aus dem Digitalen geboren, sondern wir sind immer noch im Print und versuchen, dieses Print zu erweitern, aber vor allen Dingen durch Veranstaltungen, die wir auch machen, durch andere Formate, durch Peer-Group-Training und sowas alles. Also wir bleiben bei dem Thema, das wir haben. Und unser Thema ist ja, wie kann Wirtschaft besser werden und besser arbeiten? Und das kann man ja nicht nur drucken, sondern das kann man daneben noch auf anderen Wegen machen. Und da sind wir dann unterwegs. Aber wir haben keine Ambition, OMR zu werden.
Jetzt ist es ja so, dass auch Leute wie Augstein, den ich jetzt vorhin vergessen habe, ja durchaus auch Politik gemacht haben. Also ja, nicht nur bundesweit, die haben Kanzler gestürzt, die haben aber auch hier in den Konflikten rund um die Hafenstraße und noch viele andere Verwerfungen, die auch hier in Hamburg stattgefunden haben, immer wieder eingegriffen haben. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, dass Sie an Lokalpolitik eigentlich so gut wie gar nicht interessiert sind. Wie sehr würde es Sie denn reizen, jetzt sind Sie ein Wirtschaftsmagazin, da noch mehr einzugreifen?
In die Wirtschaft von Hamburg? Ich glaube, also erstens mal, wir sind ein Wirtschaftsmagazin und wir sind ein beobachtendes und analysierendes Wirtschaftsmagazin. Wir suchen nach Veränderungswegen. Wir suchen nach Beispielen dafür, wo sich Wirtschaft sehr massiv verändert. Und das tut sie nicht nur seit 20 Jahren. Das wird sie in den nächsten 20 Jahren noch massiver tun. Wir werden mit künstlicher Intelligenz noch ein paar Überraschungen erleben. Und von daher interessieren mich diese großen Linien. Und dann interessiert mich, wo ich sozusagen auch in meinem Umfeld, auch in Hamburg, Anzeichen dafür sehe, dass es kluge Wege gibt, damit umzugehen. Das ist das, was mich an Hamburg interessiert. Ansonsten beobachte ich natürlich, dass Herr Köhner eine Oper bauen will und was da beim HSV passiert. Aber ich habe im Moment noch einen anderen Blick auf Hamburg über einen unserer Aktionäre und unseren Aufsichtsratsvorsitzenden Thomas Pötsch, der gerade in Sachen Medizin eine Menge macht und das Krankenhaus Geesthacht gekauft hat. Mhm. Und versuchen will, daraus zusammen mit anderen ein Krankenhaus zu machen, das mit künstlicher Intelligenz, mit klugem Management dahin kommt, dass sich Patienten und Mitarbeitende dort wohlfühlen. Und das finde ich dann sehr interessant. Aber ist das lokal oder ist das thematisch? Das ist immer die Frage. Ne?
Also ich, ja, das ist sicherlich thematisch. Wie sehr werden Sie denn durch Ihr eigenes Umfeld inspiriert für, ich meine, Brand 1 muss ja auch in Garmisch-Partenkirchen und in Flensburg und in Aachen relevant sein. Wie sehr werden Sie denn inspiriert durch Ihre Spaziergänge durch die Nachbarschaft, möglicherweise aus etwas Kleinem einen großen Trend zu sehen?
Also ich glaube, dass wenn wir Themen machen, dann gucken wir ja immer, was über dem Thema liegt. Also nicht nur, da hat einer geöffnet, sondern vor kurzem hatte ich zum Beispiel eine neue Eröffnung eines Reisebüros. Und ich dachte mir, was soll das denn? Ich meine, ne, wer bucht denn eigentlich noch im Reisebüro? Und dann haben wir geguckt, ob das ein Einzelfall ist. den man beschreiben kann oder ob es das oft gibt. Und dann haben wir tatsächlich eine kleine einseitige Geschichte gemacht über ein Reisebüro in München. Und die Erkenntnis, dass Reisebüros, das hat sich dann tatsächlich auch durch Zahlen belegen lassen, Reisebüros immer noch ein gutes Geschäft sind, weil viele Leute sich zwar Inspirationen holen, aber wenn es dann tatsächlich darum geht, irgendwo hinzufahren und unterschiedlichste Bedürfnisse zu erfüllen oder gar jemanden dabei zu haben, der einen Rollstuhl hat oder jemanden dabei zu haben, der andere Bedürfnisse noch hat, dann ist ein Reisebüro Gold wert. Und das machen die noch.
Jetzt ist Brand 1 für mich auf meinem Streifzug durch den Kiosk immer ein Hingucker. Ich lasse mich jeden Monat überraschen, wie viele Leserinnen und Leser auch, weil es eben zum einen Trends beschreibt, aber zum anderen auch immer wieder den Mut hat, etwas völlig aus der Welt geratenen möglicherweise nochmal aufzugreifen. Und die Frage für mich ist, jetzt reden alle über KI, wie sehr haben Sie eher den Trend, sich davon zu lösen, um vielleicht doch wieder über andere Geschichten zu schreiben? Weil man hat das Gefühl, ein Medium kommt nicht mehr ohne KI-Reportage oder Trendbeschreibung aus.
Das ist so. Ich glaube, wir können uns davon nicht lösen, weil ich tatsächlich davon ausgehe, dass das unsere Arbeitswelt verändern wird. Und für uns ist eigentlich nicht so sehr wichtig, welche neue Technik gibt es da, welchen Prozess in meinem Unternehmen kann ich mit KI machen und welchen nicht, sondern für mich ist eigentlich wichtig, wie können wir diese Arbeitswelt, die sich verändern wird, mit beeinflussen? Wie können wir dafür sorgen, dass das eine wird, wo Sie oder Ihre Kinder morgen noch gerne arbeiten wollen? Und das bedeutet, wir müssen uns von ein paar alten Ideen lösen. Wir wissen schon lange, dass das, was Industriegesellschaft war, eine große Erfolgsgeschichte dieses Landes war, dass die sich aber gerade ablöst. Und die KI wird neue Gesetze schreiben und wir müssen schauen, dass wir die Gesetze mitmachen. Und von daher kann ich an dem Thema KI nicht vorbeikommen. Will ich auch gar nicht, aber es ist weniger die technische als die soziologische und die politische Auswirkung dieser Technik und die Veränderung von Denkhaltungen auch, ne? Wenn man sich mal anguckt, was Digitalisierung vor 25 Jahren nicht nur daran verändert haben, dass wir Pizza bestellen konnten, sondern dass was sich einfach so beiläufig verändert hat.
Sind Sie denn jemand, die Lieferdienste regelmäßig anruft?
Ich koche zu gern.
Ja.
Und deswegen auf meinen Streifzügen durchs Viertel gehe ich natürlich immer auch den einen Kohl kaufen oder was man sonst so hat. Und dann koche ich lieber. Ich bin kein guter Kunde für.
Was mich tatsächlich noch umtreibt, ist der Gedanke, jetzt haben Sie schon ein langes Stück Brand 1 gemacht. Wann waren da die spannendsten Zeiten für eine Berichterstattung? Sie sind ja ein Monatsmagazin, das heißt, Sie können jetzt auch nicht mal total aktuell sein, haben wahrscheinlich einen Vorlauf von 6 bis 8 Wochen mindestens. Wann haben Sie so im Rückblick gedacht, boah, ist das alles aufregend? Oder vielleicht auch schon in dem Moment?
Tatsächlich habe ich das Gefühl, wir sind in die falsche und in die richtige Zeit gekommen, weil es ist immer aufregend gewesen. Wir sind die ersten 7 Jahre haben wir um unser Überleben gekämpft. Das war, wie es ist. Und dann haben wir tatsächlich Luft holen können und dann kam 2009 und die große Finanzkrise. Das war eine sehr spannende Zeit, auch deshalb, weil rund um uns rum, inklusive bei guten Bekannten beim Spiegel, eigentlich das Ende der Welt vorhergesagt war. Und wir sind bei Brand 1 grundsätzlich nicht am Ende der Welt interessiert, sondern daran, wie wir das verhindern können oder was man tun kann, um das zu verändern. Und dann haben wir damals eine Ausgabe gemacht, keine Panik, das ist schon wieder nicht das Ende. Und ganz viele Leute waren entsetzt und andere erfreut. Also diejenigen, die auch gerne wollten, dass es noch weitergehen, waren erfreut. Und das sind solche Momente, in denen wir auch sehr viel deutlicher als sonst zeigen können, dass wir ein bisschen gegen diesen Mainstream stehen. Und solche Krisenzeiten sind es immer. Corona war eine Krise, die für ein Medienunternehmen, ich weiß nicht, wie das bei euch war, hart war.
Schon eine Herausforderung.
Schon eine Herausforderung, ja. Also da war ich nicht sicher, ob wir da das schaffen. Und ja.
Jetzt sind Sie ja als Journalistin eher in der beobachtenden Situation. Als Unternehmerin können Sie jetzt nicht einfach nur die Hände verschränken und sagen, wir gucken mal, was jetzt so, welche Farbe am besten ankommt auf dem Titel. Wie würden Sie sich denn als Unternehmerin beschreiben?
Dilettierend. Also Ich habe das machen müssen, weil kein Mensch, alle Verlage sich geweigert haben, dieses Magazin rauszugeben, was ich und diese Themen zu bespielen, die ich für wichtig fand. Und wir haben uns dann so reingefuchst, so über die Jahre. Ne? Wir sind also learning by doing. Und deswegen haben wir auch viele Sachen anders gemacht als der Markt, weil wir sie gar nicht konnten. Zum Beispiel, als wir angefangen haben, war es völlig klar, dass jeder, der ein Abonnement kriegte, kriegt ein Geschenk. Das war ja, ne? Damals gab es diesen Spruch, das erste Magazin ohne Bohrmaschine. Und wir konnten uns das gar nicht leisten. Wir waren nicht so klug, das zu lassen, was viele heute gerne gelassen hätten. Aber wir konnten uns das überhaupt nicht leisten. Und so gab es einige Entscheidungen, die wir getroffen haben, die sich im Nachhinein als richtig rausgestellt haben, die wir deswegen so gemacht haben. Aber inzwischen sind wir eben 25 Jahre alt. Ich habe mir vor 5 Jahren einen Nachfolger für die Unternehmensleitung geholt, der jetzt voll übernommen hat. Und es ist nichts, wo ich morgens aufwache und denke, wie schrecklich, dass ich das nicht mehr kann.
Okay, aber nichtsdestotrotz sind Sie immer noch aktiv. Mhm. Ist ein Ende nah Ihrer beruflichen Laufbahn oder werden Sie einfach immer zur Werkbank gehen?
Ich werde auf gar keinen Fall aufhören zu arbeiten. Ich werde versuchen, mein Leben ein bisschen zu verändern, weil ich mein Vertrag läuft bis Ende nächsten Jahres und dann werde ich nach Bremen ziehen. Das ist jetzt ganz furchtbar, aber es ist, wie es ist, weil ich werde allerdings nicht mit meinem Mann zusammenziehen, sondern in eine eigene Wohnung, weil man nach 35 Jahren nicht zusammenziehen sollte. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Und dann werde ich aber weiterhin hier arbeiten. Also ich werde weiterhin die Geschichten schreiben. Ich werde die Beobachtungen von meinen Streifzügen
der Redaktion.
Ja, dann durch Bremen. Ich bin ja dann immer noch ab und zu hier. Werde ich dann immer noch vortragen und hoffen, dass sich irgendjemand für meine späteren Ideen interessiert und werde endlich wieder schreiben, weil tatsächlich war ich 10 Jahre beim Manager Magazin auch Autorin und auch sehr gerne Autorin. Und dazu zurückzukommen, ist eine ganz schöne Aussicht.
Ja, unbedingt. Eine schöne Aussicht ist auch unsere Rubrik Wissenswertes und jetzt kommen Sie. Der Straßenname der Hamburger Brandstätte hat nichts mit dem großen Hamburger Brand zu tun. Vielmehr wurde die Straße bis zum Jahr 1869 nach den jeweiligen Eigentümern benannt. Die letzte Umbenennung geht auf den damaligen Grundeigentümer Heiner Brand zurück. Was war Ihre letzte größte Anschaffung?
Anschaffung? Mhm. Ups. Größere Anschaffung habe ich eigentlich nicht so viel. Der Umbau meiner Wohnung, den habe ich vor 10 Jahren gemacht. Und das war mehr, als ich hatte. Da habe ich mich mittelprächtig verschuldet, aber es ist alles gut. Und das war eigentlich das Wichtigste, was ich gemacht habe. Sonst lebe ich gut, freue mich des Lebens, aber habe keine großen Anschaffungen. Ich brauche keinen Schmuck und kein Kram, kein tolles Auto.
Haben Sie Zeit Ihres Lebens Ihr Geld immer wieder in die Firma gesteckt, beziehungsweise in die Wohnung oder aber auch mal so in Aktien oder so?
Naja, die einzigen Aktien, die ich hatte, waren Brand 1 Aktien, logischerweise. Mhm. Also fürchte ich, die Antwort ist für niemanden, der Geldanlage Tipps sucht, besonders hilfreich. Aber ja, es ist so. Ich habe das Geld, was ich hatte, in die Wohnung gesteckt und dann in die Firma. Also die man dann anders beleihen konnte. So.
Im Jahr 2024 gab es rund 107.000 gemeldete Hunde in Hamburg, davon 10 in der Brand 1 Redaktion. Was brauchen Sie, damit Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen?
Kollegen. Gute Kolleginnen und Kollegen, mit denen man rumspinnen kann, mit denen man über alles reden kann. Es gibt ja nicht nur die Geschichten, über die wir im Heft schreiben, sondern es gibt ja auch die Geschichten, die die Leben von Menschen prägen. Und davon haben wir in diesen 25 Jahren, weiß Gott, genug gehabt. Also dies, Menschen. Ich brauche Menschen um mich.
Das Zentralkomitee in Hamburg hat eine mehr als 100-jährige Geschichte, in der es verschiedene Angebote für die Stadt beherbergte. Vom Gasthof über einen Tanzsaal und Kino bis hin zum Erotikladen und politischem Kabarett. Jetzt ist das Zentralkomitee eine Bühne für die Stars von morgen aus Comedy, Kabarett und Musik. Von welchem Künstler oder welcher Künstlerin sind Sie Fan?
Von so vielen, dass es durch meinen Kopf jetzt schießt und durchgeht, dass man so das Gefühl hat, jeder Name, den ich nenne, ist
nicht die Nummer eins.
Ist nicht die Nummer eins und diskriminiert die 100 anderen oder 5 anderen, die man da auch hat. Ich habe tatsächlich gemerkt, dass der Tod von Robert Redford mich wirklich, wirklich berührt hat. Mhm. Und ich kannte ihn natürlich nicht. Und trotzdem hat er mein Leben...
Er war ja mal in Hamburg, wie man lesen konnte. Ja. Er hat hier geheiratet.
Ja, genau, aber ich war nicht eingeladen.
Und ich auch nicht, das haben wir gemein.
Guck.
Wir waren beide nicht bei Robert Redford zur Hochzeit.
Ja, und nein, aber das war jemand, der mein Leben begleitet hat. Und das ist schon...
Was war Ihre größte Veränderung in Ihrem Leben oder steht hier etwa bevor, erst noch durch den Umzug nach Bremen?
Nein, die größte Veränderung war natürlich, plötzlich von der Angestellten zur Unternehmerin zu werden, was sich ja so ein bisschen reingestolpert hat. Ne? Also, als der Spiegel das Magazin, das ich damals entwickelt habe, nicht mehr machen wollte, gab es zwei Möglichkeiten, zurückzugehen. Ich hatte eine Rückfallquote, das wollte ich auf keinen Fall. Oder aber es alleine weiterzumachen und dann zu beschließen, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen, die damals schon dabei waren, dann machen wir es halt alleine. Das war die größte Veränderung. Ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich einlasse, ja. Aber dazu neige ich eher.
Sie haben vorhin gesagt, dass Sie gerne kochen. Sind Sie auch eine gute Gastgeberin oder kochen Sie immer nur für sich alleine?
Nein, ich bin mit großer Liebe Gastgeberin und wir haben bei Brand 1 auch wirklich eine Gastgeberkultur. Die ist aber allerdings nicht nur durch mich, sondern vor allen Dingen auch durch meine Kollegin Eva-Maria Büttner mitgeprägt worden, die 20 Jahre lang unsere Verlagsleiterin war und dafür gesorgt hat, dass wir immer irgendwelche Sachen anbieten konnten. Und das haben wir immer gemacht, das sind wir immer gewesen.
Ja.
Ich bin gerne Gastgeberin, ja.
Wie gerne sind Sie abends auf Terminen oder sagen Sie, okay, Redaktionsalltag reicht, ich gehe nach Hause und schleiche durch die Gegend? Oder, also ich sag mal, wenn man an der Spitze eines Unternehmens ist, zumindest geht es mir auch so, ist man dann abends dann doch sehr häufig in Business-Meetings zum Essen, wie auch immer.
Zum Essen sehr gerne, kleinere Runden sehr gerne, große Runden mag ich nicht mehr. Ich finde, das Schönste am Älterwerden ist ja, dass man manche Dinge nicht mehr tun muss und einfach streichen kann aus seinem
Leben.
Also
man hat zumindest die Erkenntnis, dass man sie nicht tun muss. Man musste sie vorher auch schon nicht tun, glaube ich.
Das ist wahr. Das ist sehr schön differenziert, ja.
Was darf denn in Ihrem Kühlschrank nicht fehlen? Was ist immer reichlich vorhanden?
Also Joghurt und Milch sind tatsächlich immer da. Ich habe immer ein bisschen Gemüse da, sodass ich ab und zu mir eine eigenwillige Soße machen kann für Spaghetti oder Sonstiges. Und ich habe festgestellt, dass ich zu viel Brot wegwerfe, weshalb ich das nur noch in der Tiefkühlung habe und scheibchenweise rausgehen. Weil wenn sie alleine leben und also wenn ich Gäste habe, ist natürlich alles da.
Ja.
Aber wenn ich alleine bin, habe ich gemerkt, dass das die schlauste Art ist. Einzelscheiben und toasten.
Jetzt sind die beiden prägendsten Bereiche in Ihrem Leben, Politik und Wirtschaft, recht trockene Angelegenheiten. Mhm. Wird denn auch mal gelacht in der Redaktion? Und wie wichtig ist Ihnen denn Humor und eben Lachen? Ich glaube, wir haben in der letzten Stunde schon einiges erlebt.
Also Humor ist überlebenswichtig, gerade in der Redaktion, die sich ja nun auch durch schwierige Zeiten durchgewurschtelt hat. Wir haben immer gelacht, wir hatten immer Wein in der Redaktion, wir haben immer dafür gesorgt, dass auch in den schwierigsten Zeiten, wenigstens der letzte Abend, ein sauguter Abend gewesen ist. Und ich glaube, dass man so oder so auch diese Zeiten, in denen wir leben, ich meine, man hat ja das Gefühl, man ist nur noch von Verrückten umgeben. Wie wollen Sie das denn machen? Mhm. Wie wollen Sie das überstehen ohne Humor, ohne dass man ab und zu, also wenn du da in Panik verfällst, ist alles furchtbar. Außerdem stimmt es nicht. Wirtschaft ist nicht so trocken. Sondern wenn man Wirtschaft richtig betrachtet, ist es ein bisschen wie Sport. Sie haben alles, was sie im Sport schätzen, ne? Also Wettrennen, Leute, die gewinnen, verlieren, wieder aufstehen und. Sie haben da eigentlich alles drin. Und wir erzählen ja von den Unternehmen eher, warum sie so sind, wie sie sind, als dass wir ihre Zahlenkolonnen. Die haben wir auch, die gucken wir uns auch an, die kann man auch interpretieren. Aber wir interpretieren das lieber, als dass wir die Zahlenkolonnen angucken. Also nicht nüchtern.
Wie jetzt sind Sie zumindest in diesem Jahr in Deutschland geblieben und machen das offensichtlich ja häufiger. Wie sehr gucken Sie denn ins Ausland, um sich andere Medienprodukte anzugucken? Gibt es ein Brand 1 ähnliches Konstrukt In Italien, Frankreich, Holland oder in Chile?
Ja, wir haben das immer geguckt und wir haben auch immer wieder Anfragen aus dem Ausland, ob wir sowas nicht im Ausland machen können. Aber Medien sind tatsächlich lokal, das muss man wissen. Viele Versuche, auch Amerikaner, also Wired zum Beispiel, hat ja ungefähr 16 Anläufe in Deutschland genommen und ist nie als deutsches Magazin geschafft. Von daher haben wir das sein lassen. Es gibt natürlich in diesen Ländern aufregende, auch von kleinen Redaktionen gemachte Magazine, allerdings oft mit anderen Themen. Es gibt in Österreich eins, dessen Titel mir gerade nicht einfällt, das ein bisschen in unsere Richtung geht, weil es sich auch mit Wirtschaft beschäftigt und auf eine andere Art mit Wirtschaft beschäftigt. Aber sonst hast du eher Magazine, die sich mit Politik beschäftigen oder aber mit Design in Spanien, die Diseño oder solche Sachen. Mhm. Das sind aufregende Magazine, großartige Redaktionen. Diese seltsame Beschäftigung mit Wirtschaft ist ja eigentlich in der Independent-Szene eher ungewöhnlich, weil eigentlich macht man das nicht.
Gibt es sowas wie ein Guilty Pleasure bei Ihrem Medienkonsum? Also sind Sie großer Fan der Gala oder der Bunte oder keine Ahnung,
hören Sie
Formatradio oder wie auch immer?
Ich habe die Bunte immer bei meiner Kosmetikerin
gelesen. Beim Zahnarzt oder bei der Kosmetikerin,
ja, das hört genau. Man immer. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, da merkt man am meisten, dass man alt wird, weil man die alle nicht mehr kennt. Das ist ganz schrecklich, also das mache ich nicht mehr, die Kosmetikerin hat sie auch nicht mehr. Also von daher ist das so, aber ich gucke gerne auch Serien, die möglicherweise intellektuellen Ansprüchen nicht genügen.
Welche sind das zum Beispiel?
Was weiß ich, alles. NCIS, Chicago Fire, Chicago PD, weil ich ja morgens auf meinem Crosstrainer, wenn ich meinen Dings mache, gucke ich immer Sachen, die ich sonst nicht gucken würde oder die möglicherweise Zeitvergeudung sind, weil ich habe die Zeit ja schon genutzt und dann kann ich sie ja auch nebenher vergeuden. Also es hat eine Logik, oder?
Unbedingt, unbedingt. Über welches Hobby von Ihnen haben wir noch nicht gesprochen?
Wir haben eigentlich alle gehabt. Kochen, Lesen. Mein Sport ist eigentlich kein Hobby, sondern Vernunft. Ne? Man will noch ein bisschen was erhalten, solange es irgendwie sinnvoll ist. Und ich gucke gerne Geschichten in jeder Form. Ne? Oder ich beschäftige mich mit Geschichten in jeder Form. Viel mehr und Menschen, das hatten wir auch.
Ja, jetzt ist es ja so, dass wenn man irgendwann sagt, so ich will jetzt weniger arbeiten wie Sie oder man geht in Rente, so wie Sie nicht, dass man sich nochmal irgendwas vornimmt, also eine andere Sprache lernen, Klavier spielen, gibt's da so etwas,
nee,
wo Sie sagen, dann endlich töpfern?
Nein, töpfern auf gar keinen Fall. Ich versuche mehr oder weniger jährlich Spanisch zu lernen, weil die...
Auch schon seit 20 Jahren?
Ungefähr seit 20 Jahren, ungefähr mit lässlichem Erfolg. Ich bin sehr perfekt im Bestellen von Kaffee. und von daher, das wird es nicht werden. Ich glaube, dass ich mich freue, wenn ich nicht mehr so in dem Tagesgeschäft drin bin, freue ich mich wirklich, mich einem Thema zu widmen und das mal wirklich, wirklich auseinanderzunehmen. Das ist eher das. Also es hat eher so eine forscherische...
Was könnte das sein? Jetzt so im Moment?
Also es gibt so ein paar Themen, die ich interessant finde und wo ich mich frage, also da müsste man Psychologen fragen, Menschen fragen, dieses machen, jenes machen. Ich habe, seit ich die 70 gestriffen habe, eine 4-Tage-Woche. Die habe ich natürlich nicht, aber ich mache freitags gehe ich auf den Markt und koche für meinen Mann oder für uns und mache dazwischen ein bisschen Arbeit. Obwohl es am Ende nur ein Tag ist, an dem ich keine Termine habe und einen anderen, und ich genauso arbeite auch sonntags oder sonst irgendwas, fühlt er sich anders an. Die Tatsache, dass er frei ist, fühlt sich anders an. Nun bin ich seit 30 Jahren Unternehmer oder seit 25 Jahren. Ich habe also gar niemanden, der mir meine Arbeitszeit vorgibt. Und ich würde gerne dahinter kommen, woran das liegt. Auch unter der Maßgabe, dass wenn ich mir die Arbeitswelt von morgen vorstelle, dann wird sie sich irgendwann lösen müssen von Arbeitszeiten. Weil die sind natürlich völlig anachronistisch in einer Welt, in der wir arbeiten, wie wir arbeiten. Ne? Also die Leute, also wir sollten viel mehr interessieren, was hinten rauskommt, als ob der jetzt 5 Stunden an seinem Rechner sitzt. Und wir haben durch Homeoffice schon so viele Grenzen überschritten und merken, dass Kontrolle nicht mehr die richtigste Eigenschaft dieser Zeit ist. Und wie sich das verändert und warum es zum Beispiel bei mir selbst so sozialisiert, wie ich sozialisiert bin, immer noch einen Unterschied macht, ob ich freitags aufwache oder donnerstags. Das würde mich brennend interessieren. Und wenn ich dahinter komme, habe ich vielleicht einen kleinen Hebel gefunden, um zu gucken, wie man dieses Arbeitsgefühl anders macht.
Finde ich ein sehr interessantes Thema. Das bringt mich zu der drittletzten Frage. Sind Sie eher der frühe Wurm oder die Nachteule? Also, dass Sie früh aufstehen im Arbeitsmodus, ist klar. Aber gibt es da innere Widerstände oder sind Sie eh jemand, die sagt, nö, 6 Uhr finde ich super?
Nein, 6 Uhr ist gar nicht meine Zeit. Und vor 10 Uhr reden ist überhaupt nicht mein Leben. Aber ich merke, dass ich versuche, also früher bin ich so um 3, habe ich das Licht ausgemacht. Das spricht eher für den, ne, für die späte. Ich versuche es
nur vor 12. Das freut auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer, wenn die noch um 3:30 eine E-Mail bekommen.
Da nein, das tue ich
fest
nicht.
Von aus.
Nein, das kann man ja auch einstellen. Ja. Nun versuche ich vor 12 Uhr zu schlafen, dann bin ich um 7 tatsächlich wach. Und das ist jetzt sozusagen wieder die Vernunft.
Ja.
Ja, man versucht ja, das noch ein bisschen hinzukriegen.
Wir kommen zu den letzten beiden Fragen, die ich jedem stelle. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Bremen.
In Bremen. Ja. Ich gehe spazieren, da wo ich dann wohnen werde, nämlich auf dem Werder, werde ich nicht so wahnsinnig viele Anregungen durch Geschäfte haben, sondern eher durch Menschen und Hunde. Aber es gibt daneben das Viertel, da ist viel los. Und ich werde tatsächlich Zeit haben, Geschichten zu schreiben, die sich so aufgehäufelt haben in diesen 25 oder 30 Jahren. Und es wird mir gut gehen.
Wo sehen Sie Hamburg in 5 Jahren?
Es wird weiterhin eine liberale Stadt sein. Es wird weiterhin eine Stadt sein, in der es vielleicht gelingt, die AfD noch ein bisschen zurückzudrängen. Es wird eine Stadt sein, die vielleicht sich ein kleines bisschen mehr darum kümmert, was Infrastruktur und braucht, weil der Bund ihr Geld gibt oder weil dieses oder jenes. Ich glaube, wir werden immer noch keinen Ersatz für die Köbrandbrücke haben. Und ob wir die Oper haben, müssen wir sehen.
Das sind gemischte Ausblicke. Wir gucken, was davon eingetreten ist. Wir wissen zumindest, dass wir jetzt eine Stunde lang einen schönen Ausblick hatten und Einblick in Ihr Leben. Gabriele Fischer von Brand 1 war das. Ich bedanke mich recht herzlich und sage Ahoi.
Ich danke Ihnen.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.